Hallo Chapel, ich freue mich riesig bei euch zu sein, wirklich nicht beschönigt, nicht gelogen, nicht geschleimt. Über Lennart habe ich ja immer wieder mal über die Jahre mitbekommen von dem, was ihr hier tut. Und ich möchte sagen, ihr macht eine großartige Arbeit, das ganze Chapel. Respekt an euer ganzes Team und auch Respekt an dich, Gabriel, und deine Frau Anni und das ganze Team, was dahinter steht. Es ist großartig, was ihr für die Stadt führt, tut, auch was ihr in den letzten Monaten auf die Beine gestellt habt, um der Stadt zu dienen. Wirklich herausragend. Und ich weiß, dass noch viel mehr für euch kommt. Gott hat Großartiges für euch vorbereitet, diese Stadt zu verändern. Oder glaubt ihr das auch? Ja, das Beste, es kommt noch. Ich freue mich, heute hier zu sein und predigen zu dürfen zu euch. Und möchte mit einer Story reinstarten, direkt in die Predigt. Und zwar ist das eine Story aus einer anderen Kirche, die ich vor kurzem gehört habe. Und ich fand, sie passt wirklich gut zu dem, worüber ich heute sprechen möchte. Und zwar geht die Story so, es war ein Gottesdienst in einer Kirche und in diesem Gottesdienst gab es so eine Gebetszeit. Und in dieser Kirche war das üblich, dass sozusagen man laut einer nach dem anderen beten durfte im Gottesdienst, es wurde dann so ganz still. Und so war es auch in diesem Gottesdienst, es gab die Gebetszeit und die erste Person hat angefangen zu beten und ich stelle mir das so vor, dass das ein gesetzter älterer Herr war, schon sein Leben lang voll Glaubens unterwegs, der dann gebetet hat, lieber Heiland, wir danken dir für diesen Morgen, danke, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und was auch immer er dann so gebetet hat, vollmächtig und mit Kraft. Und so hat dann einer nach dem anderen gebetet in dieser Gebetszeit und auf einmal wurde es ganz still. Man merkte so, okay, jetzt ist das Gebet wohl vorbei, weil keiner mehr was sagte und es wurde still und es blieb still. Und auf einmal hörte man so eine kleine, leise Mädchenstimme, die betete, jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch uns heute nicht vergessen, lieber Gott, wir danken dir. Ich weiß nicht, mit welchem Tischgebet du groß geworden bist, wenn du mit Tischgebeten groß geworden bist. Ich fand die Story super süß zum einen und zum anderen sagt sie für mich ganz viel aus über Gebet. Wir neigen dazu, Gebet zu was ganz Kompliziertem zu machen. Dabei ist es oft viel einfacher. Also ich weiß, in der Chapel ist es nicht so. Ich sage mal, wir in der Move Church, wir neigen dazu, manchmal Gebet schwieriger zu machen, als es eigentlich ist. Gebet ist, wir kommen als Gottes Kinder zu unserem Vater im Himmel und wir sagen ihm, was wir brauchen. Das ist Gebet. Wir sprechen mit unserem Gott, mit unserem Vater. Und ich glaube so in dieser Gebetszeit, ich vermute fast, dass sich Gott so sehr über dieses Gebet des kleinen Mädchens gefreut hat, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als über all die wohlformulierten Gebete der anderen. Weil Gott ist sein Vater, der auf das Herz seiner Kinder schaut. Wenn es um Gebet geht, und darum wird es heute gehen, dann geht es um dein Herz. Es geht um mein Herz, es geht um unsere Haltung, die wir einnehmen, wenn wir beten, weil wir können ja Gebet auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Ich kann beten als Tradition. Auch das ist vielleicht eine Tradition, aus der ein oder andere von euch kommt. Das Vaterunser habt ihr irgendwann mal gelernt und dann betet man und wiederholt das Vaterunser. Oder auch andere Gebete, die man so beigebracht bekommen hat und vor Gott rezitiert. Und dann gibt es auch ganz andere Art und Weisen zu beten. Leute, die dann laut beten oder Leute, die lieber ganz still sind, wenn sie beten und gar nichts sagen. Wir können unterschiedliche Haltungen einnehmen, wenn wir beten. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, was für eine Erwartung wir an das Gebet haben, was wir sprechen. Was wir erwarten, was passieren soll in dem Moment. Ist Gebet etwas, was man halt so tut als Christ? Oder wofür beten wir eigentlich? Und so ganz grundlegend möchte ich in diese Frage mal mit uns reinschauen heute. Und freue mich, dass ihr auch online mit eingeschaltet habt. Super, dass ihr mit am Start seid. Gebet hat ganz viel Übereinstimmung mit der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Mal so eine Frage hier in den Raum und in Overflow und auch online, macht einfach mal mit. Wer von euch wusste als Kind ganz genau, welches Elternteil er fragen muss, wenn er etwas Bestimmtes haben wollte, okay? Wann muss ich nach Hause kommen oder kannst du mir irgendwas mitbringen vom Einkaufen oder so? Und zweite Frage, wer von euch hat es geschafft, seine Eltern ab und zu mal von Dingen zu überzeugen, die ihr unbedingt haben wolltet, auch wenn die Eltern zuerst Nein gesagt haben, ja, okay? Also, wir kennen das alle als Kinder an unseren Eltern gegenüber, dass wir uns durchzusetzen wussten, ist das falsche Wort. Wir wussten, wohin wir unsere Bitten platzieren müssen, weil in unseren Gedanken waren unsere Eltern diejenigen mit dem unendlichen Bankkonto, oder? Die mit der Kreditkarte, die mit dem Amazon-Account, okay? Also die wussten, wo es das gibt, was ich brauche. Nichts anderes ist Gebet. Gebet ist, ich komme zu dem, der Himmel und Erde besitzt, der alles gemacht hat, der ohne Ende Ressourcen hat, der alles hat, was ich jemals brauchen könnte und noch mehr als das. Und ich komme zu ihm als ein Kind und ich bitte ihn. Das finden wir in der Bibel auch tatsächlich so ausgedrückt. Jakobus 4, Vers 2 sagt Jakobus Folgendes. Euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ist ja eine einfache Aussage. Wenn ich etwas haben möchte, kann ich also zu Gott gehen und sagen, ich möchte das und das haben und dann wird Gott es mir schenken. Ein cooles Versprechen, oder? Und ich glaube, ich vermute, die allermeisten von uns werden das schon mal erlebt haben, dass Gott sein Gebet beantwortet hat, dass Gott Ja gesagt hat. Ich habe Gott darum gebeten, dass er mir XY gibt oder schenkt oder das und das tut und Gott hat es getan. Und das ist großartig. Dann entstehen die allerbesten Stories, oder? Wir lieben die Geschichten zu erzählen von dem, was Gott getan hat in unserem Leben. Ich habe gebetet für Heilung und Gott hat mein Gebet mit Ja beantwortet und auf Gott hat die Krankheit weggenommen und jetzt bin ich geheilt, obwohl die Ärzte gesagt haben, das ist unheilbar. Stories, die wir kennen und die wir erleben. Warum? Weil unser Gott ein Gott, der Wunder ist. Er ist nicht begrenzt durch das, was menschlich möglich ist. Er hat schließlich alles gemacht, diese Welt inklusive aller Regeln. Das heißt, er kann sie auch brechen. Gott beantwortet einige unserer Gebete mit Ja. Und das sind die Stories, die wir lieben. Mal die umgekehrte Frage. Wer von euch hat schon mal für etwas gebetet und Gott hat Nein gesagt oder das ist auf jeden Fall nicht passiert? Okay. Auch das ist doch eine Lebensrealität. Wir beten für so viele Dinge und sie scheinen nicht zu geschehen. Auch das greift Jakobus auf. Jakobus 4, Vers 3, also der nächste Vers. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet oder nur euer Vergnügen sucht. Die Quintessenz des Verses für mich ist, es gibt Gebete, bei denen sagt Gott Nein. Warum? Weil meine Haltung falsch ist, mein Motiv passt nicht. Ich bin der Meinung, dass ich etwas brauche, aber Gott ist nicht der Meinung, dass ich das brauche oder zu diesem Zeitpunkt brauche. Und dabei sind das so gute Gebete manchmal, oder? Wenn ich zu Gott bete, Gott, ich brauche unbedingt dieses schicke neue Auto, den Ferrari oder so. Hey, was wäre das für ein Zeugnis für deine Kirche, oder wenn der Pastor so ein Auto fahren könnte, oder? Aber irgendwie sagt Gott nein, ich weiß auch nicht warum. Ist auch in Frankfurt nicht so praktisch mit dem Parken, ehrlich gesagt. Aber ja, manchmal sagt Gott nein. Und vielleicht ist ein realistischeres Gebet, zu dem Gott bei dem einen oder anderen von uns schon mal Nein gesagt hat im Leben, folgendes Gebet. Gott, zeig du dieser Frau, dass wir füreinander bestimmt sind. Zeig du diesem Mann, dass wir füreinander bestimmt sind. Manchmal sind wir bis über beide Ohren verliebt und beknien Gott, dass doch die andere Person das auch entdecken muss, dass wir füreinander bestimmt sind und Gott sagt Nein. Um mal so die Frage in den Raum, so ins Dunkle, wer von euch ist froh, dass Gott manche Gebete mit Nein beantwortet hat im Laufe eures Lebens, okay. Es gibt Gebete, die beantwortet Gott mit Nein. Der Apostel Paulus erzählt im Korintherbrief von so einem Beispiel. Er sagt, es gibt etwas in seinem Leben, was ihm unglaublich auf die Nerven geht. Er beschreibt das ganz bildreich als ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Also im Grunde irgendwas, was ihn wirklich absolut nervt und jeden Tag nervt. Und er sagt, ich bin jeden Tag zu Gott gegangen im Gebet und habe gebeten, Gott, nimm mir das weg, nimm mir das weg, nimm mir das weg. Ich weiß nicht, ob es eine Person war oder eine Situation oder irgendwas in seinem Charakter oder keine Ahnung, was er gerne wollte, dass Gott das wegnimmt. Aber Gottes Antwort ist Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Was heißt das? Ich sage dir Nein, weil das, was ich in der Situation trotzdem tun kann, mehr sein wird als das, was du tun könntest, wenn ich es wegnehme. Meine Gnade wird umso größer werden in deinem Leben, weil ich jetzt Nein sage, als wenn ich Ja sagen würde und du aus eigener Kraft weitermachen würdest. Manchmal sagt Gott Nein, weil durch das Nein er noch größer wird in unserem Leben. Weil sein Plan noch mehr zum Zug kommt. Weil er uns noch etwas Besseres geben kann. Und das ist für mich die Perspektive von Jakobus hier. Manchmal sagt Gott Ja, manchmal sagt Gott Nein. Vielleicht bist du heute hier oder du bist online eingeschaltet und du hast bislang gar nicht so gebetet in deinem Leben, hast noch nicht so viel mit Gott am Hut. Dann will ich zum einen sagen, hey, herzlich willkommen, mega, dass du mit dabei bist. Du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ich glaube, dass du eine Entdeckung heute machen kannst. Es gibt einen Gott, der dich liebt und er liebt dich schon seit es dich gibt und schon davor. Er hatte einen Plan für dein Leben. Er wollte, dass es dich gibt. Dein Leben ist kein Zufall. Und weißt du, er läuft schon dein ganzes Leben lang, ist er auf der Suche nach dir. Er ist auf der Suche danach, dass du nach Hause kommst zu ihm in seine Familie. Und so lade ich dich ein, hey, selbst wenn du noch nicht so das so kennst mit all dem Gebet und so, folg einfach der Predigt, geh mit auf die Entdeckungsreise und ich glaube, du kannst etwas für dein Leben erleben, was du noch nicht kennst. Okay, ich rekapituliere. Manchmal sagt Gott Ja, manchmal sagt Gott Nein. Aber es gibt auch Gebete, wo ich finde, Das sind total gute Gebete. Und Gott sagt weder ja noch nein. Es sind Gebete darum, dass ein Freund von mir einen neuen Arbeitsplatz findet, der arbeitslos ist. Es sind Gebete, dass eine Bekannte von mir eine kluge Entscheidung für ihr Leben trifft und nicht die nicht so kluge Entscheidung. Es sind die Gebete, dass Gott die Ehe von einem Freund von mir segnet, dass es ihm gut geht. Und manches Mal scheint es so zu sein, als ob Gott nicht ja sagt. Also es ist nicht offensichtlich, dass was passiert. Ich empfinde aber auch nicht, dass Gott sofort nein sagt und sagt, das ist nicht dran. Er sagt irgendwie gar nichts. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal redet man mit Gott über Dinge und er sagt einfach nichts. Es wirkt so, als ob er nichts sagt. Ich möchte heute über diese dritte Antwort mit uns sprechen. Und zwar in ein Gleichnis schauen, was Jesus erzählt. Es ist ein Gleichnis, was sozusagen zwischen Ja und Nein liegt, wenn wir das Gebet anschauen. Und ich möchte mit uns in Lukas 11 einsteigen. Lukas 11 ab Vers 5 in ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und zwar folgendes. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um 3 Brote zu bitten. Ihr erklärt ihnen, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt. Und wir liegen alle im Bett, um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich finde es eine witzige Story eigentlich. Jesus ist manchmal auch humorvoll. Ein Mann kriegt Besuch mitten in der Nacht um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal um 12 Uhr nachts Besuch bekommen hast von irgendwem, der sich nicht angekündigt hat, so auf der Durchreise. In unserer Kultur nicht so üblich, eher unhöflich. In der orientalischen Kultur ganz anders. Gut, damals auch ohne Smartphones konnte man sich auch schwerer ankündigen. Brieftaube oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, er kommt unangekündigt um Mitternacht, er schlägt auf und in dieser orientalischen Kultur ist Gastfreundschaft ein extrem hoher Wert. Wer von euch schon mal im Orient unterwegs war oder vielleicht auch selber aus dem Kulturkreis dort kommt, der weiß, Gastfreundschaft ist enorm wichtig und es gleicht einem Gesichtsverlust, wenn ich einem Gast nicht gut bewirten kann. Entsprechend ist es für ihn hochgradig peinlich, dass er nichts zu essen zu Hause hat, als sein Freund vorbeikommt. Er hat eine große Not und was macht er? Mit seiner Not geht er zu der Person, die ihm in seiner Not helfen kann. Ein Freund, der ein paar Straßen weiter wohnt. Also macht er sich auf den Weg, er geht zu seinem Freund und er klopft an die Tür. Ich stelle mir vor, erst ein bisschen leise, hört hin, nichts passiert. Klopft ein bisschen lauter, hört irgendwas rascheln, aber es passiert immer noch nichts. Und dann klopft er irgendwann richtig laut, bis sein Freund von drinnen zuruft und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist nach Mitternacht und wir schlafen hier alle. Und dann sagt der Mann, ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich habe Besuch bekommen und ich habe kein Brot mehr zu Hause. Kannst du mir bitte 3 Brote geben? Und dann antwortet der Freund und sagt, ey, wir schlafen schon, außerdem ist es eh viel zu spät, um zu essen. Kohlenhydrate um die Uhrzeit ist völlig ungesund. So ungefähr hat er es erzählt. Ein dreister Besuch mitten in der Nacht kommt er zu seinem Freund. Warum? Weil er eine Not hat. Er hat eine Not, die für ihn peinlich ist. Und die ist für ihn peinlicher, als zu seinem Freund zu gehen und ihn und seine ganze Familie aufzuwecken. Weil das ist das, was in der Situation geschieht. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das hier, diese Bühnenfläche, wäre ein orientalisches Haus, okay? Und die Häuser damals waren so gebaut, ein großer Raum. Es gab so einen leicht erhöhten Podest in einer Ecke, da haben die Familie drauf geschlafen, Vater, Mutter, Kinder. Und dann gab es hier so den niedrigeren Bereich, da war das Vieh, die Schafe, die Ziegen, vielleicht auch mal eine Kuh. Einfach alle zusammen im Haus, weil sie dann nachts auch geschützt waren vor Raubtieren und so. Alle also in einem Haus. Wenn der Mann sagt, wenn ich jetzt aufstehe und dir helfe, dann wecke ich hier alle auf, dann spricht er die Wahrheit. Wenn er aufsteht, wird seine Frau wach, seine Kinder werden wach, seine Schafe werden wach, seine Ziegen werden wach und seine Kuh. Er ist froh, dass um 12 Uhr nachts endlich alle schlafen und alle ruhig sind, okay? Für alle, die von euch die kleine Kinder haben, ihr wisst wahrscheinlich, wovon er spricht. Er sagt, ich bin froh, dass sie schlafen. Jetzt sei doch mal still, du wächst hier alle auf. Und es ist 3 Uhr nachts, bis alle wieder schlafen. Und der Mann, er hört sich das an. Und was macht er? Er klopft wieder. Sagt, ich glaube, du hast mich nicht verstanden, ich brauche Brot. Und irgendwann sagt der Mann, weißt du was, jetzt, wo du so nervst, bevor du noch die ganze Nachbarschaft wächst und die sauer auf mich sind, na gut, dann nimm es. Und das drückt er in Vers 8 auch hier aus. Wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinem guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Okay, witzige Story. Der Mann, ihm wird am Ende geholfen, er kann sein Brot nach Hause nehmen zu seinem Besuch. Das Interessante für uns ist ja zu fragen, was heißt diese Geschichte für mich? Der Kontext, in dem Jesus das erzählt, ist, er redet mit seinen Freunden, seinen Jüngern über Gebet. In den Versen direkt vorher hat er ihnen das Vaterunser beigebracht, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so. Und dann erzählt er diese Story als Beispiel für die Haltung, mit der wir beten sollen. Okay? Welche innere Haltung soll ich Gott gegenüber einnehmen, wenn ich bete? Und das erstaunt mich erstmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist Gott so, dass er genervt ist, wenn ich zu ihm komme und ihm um etwas bitte? Ist Gott so wie dieser Freund, dass er sagt, lass mich in Ruhe, ich habe 8 Milliarden Menschen, die gerade gleichzeitig beten? Ist Gott so, dass er sagt, das ist mir hier so aufwendig? Und ist er so, dass wir beten und beten und beten müssen, bis wir ihn davon überzeugt haben, dass wir wirklich brauchen, was, worum wir bitten? Und dass er dann irgendwann sagt, na gut, dann gib halt Ruhe und hier hast du, was du möchtest. Ist das das, wie Jesus seinen Vater im Himmel darstellt? Ich möchte euch in eine Entwicklung aus unserem Leben mit hineinnehmen, aus den letzten Monaten von meiner Frau Linda und mir. Linda hat in den letzten Monaten und im letzten Jahr knapp waren wir auf Jobsuche für sie. Sie hatte einen Job in einem Unternehmen, der für uns von vielen Faktoren her nicht so gepasst hat. Und wir sind ins Gebet gegangen, wir haben gesagt, Gott, wir möchten gerne einen neuen Job haben für Linda. Und wir hatten an vielen Tagen gar kein Gefühl, was Gott jetzt will. Wir hatten weder das Gefühl gehabt, ja, okay, es ist dran, dich woanders zu bewerben, weil irgendwie war der Job davor auch von Gott geschenkt worden. Oder es war auch kein Nein, dass Gott gesagt hätte, nein, geht nicht weiter. Wir waren in dieser Phase von, was wird das jetzt? Und so haben wir gebetet zu Gott und gebetet und meine Frau hat angefangen, sich zu bewerben. Und hat dann Rückmeldungen bekommen, ist eingeladen worden zu Bewerbungsgesprächen, die echt gut liefen. In unserem Gefühl, manchmal auch ein zweites bei einer Firma, sogar ein drittes Bewerbungsgespräch. Und wir waren nur noch am Erwarten, eigentlich würde es jetzt Sinn machen, wenn eine positive Rückmeldung kommt. Und jedes Mal ging die Tür zu. Jedes Mal haben sie abgesagt. Und das nicht, weil meine Frau nicht kompetent wäre. Sie ist sehr kompetent und sie wäre auch ein großer Gewinn für jede Firma gewesen. Das sage ich nicht nur, weil ich ihr Mann bin. Jedes Mal schien irgendetwas nicht gepasst zu haben, ohne dass man ja nach so einem Bewerbungsgespräch auch weiß, woran es lag. Und wir waren frustriert. Frustriert mit Gott, frustriert mit den Firmen. Die laden einen 3-mal zum Bewerbungsgespräch ein und sagen dann doch nein. Und es war so die Frage, Gott, was willst du denn dann? Wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Und dann haben wir gedacht, vielleicht beten wir falsch. Wir haben angefangen dafür zu beten, dass sich auf dem damaligen Arbeitsplatz Dinge verändern. Und wir haben gebetet, dass sich ein paar der Faktoren dann anpassen. Und es passierte, Gott erhörte das Gebet, tatsächlich passten sich Dinge an. Die Sache war aber, es war eigentlich immer noch nicht so, wie wir es wollten. Es war immer noch nicht das, worum wir wirklich eigentlich gebeten hatten, was wir eigentlich haben wollten von ihm. Und dann waren wir in diesem Dilemma, weil einerseits wollten wir dankbar sein, dass sie überhaupt Arbeit hat, auch nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite war es aber nicht das, wovon wir glaubten, dass das das Richtige und das Wichtige für sie und für uns ist. Also haben wir weiter gebetet und gesagt, Gott, eigentlich ist es das auch nicht. Und dann kam meine Frau eines Tages zufällig ins Gespräch mit einem Mann, der in der Leitung eines Unternehmens in unserer Region ist. Und er hat gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Sie hat es ihm erzählt und er meinte, weißt du, wir suchen jemanden in deinem Bereich, bewirb dich doch einfach mal bei uns. Gesagt, getan. Seit dem 1.8. arbeitet sie jetzt für dieses Unternehmen. Gott hat ihr den neuen Arbeitsplatz geschenkt und es ist eine großartige Firma, ein großartiges Unternehmen, in dem sie sich super wohl fühlt. Die Faktoren, die vorher gestört haben, sie passen jetzt für uns. Gott hat uns beschenkt mit etwas Großartigem. Aber was war wichtig? Gott hat in dieser Situation nicht Ja gesagt, er hat nicht Nein gesagt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, noch nicht. Noch nicht. Bleib dran. Bleibt dran, bittet darum. Es gibt die Momente, die Gott uns zumutet, dass er Prozesse mit uns geht. Er geht Prozesse mit dir. Manchmal müssen sich Umstände verändern, manchmal muss sich etwas in uns verändern. Bei der Firma, wo meine Frau jetzt arbeitet, das hat einfach super gepasst mit dem Übergang jetzt zum 1.8. auch. Für die war das eigentlich optimal. Gleichzeitig haben sie ihr die Erfahrung, die sie im vorherigen Job hatte, positiv angerechnet, dass sie die schon hatte. Und irgendwie war am Ende die Situation rund, aber währenddessen haben wir Gott nicht verstanden. Wir haben gesagt, Gott, warum machst du nicht was? Warum passiert nichts? Was ist hier los? Und ich möchte dir aus dieser Erfahrung heraus eins sagen. Gott mutet dir manchmal zu, dass du durch Prozesse gehst. Und das ist mir jetzt wichtig. Gott priorisiert die Prozesse in deinem Leben über die Erfüllung deiner persönlichen Wünsche. Gott priorisiert die Prozesse in deinem Leben über die Erfüllung deiner Wünsche. Was heißt das? Es ist ihm wichtiger, dass du auf dem Weg zum Ja zu der Person wirst, die du sein musst, wenn Gott Ja sagt. Okay? Manchmal muss Gott etwas in mir anpassen, damit ich mit dem Ja Gottes umgehen kann. Wenn dein Gebet ist, vielleicht ein Gebet um einen Partner ist schon lange. Vielleicht ist Gott dabei, in dir und an dir zu arbeiten, dass du bereit bist, ein guter Partner für den zu sein, für den du betest, an dem Tag, wo Gott Ja sagt. Vielleicht sind das aber auch ganz andere Dinge. Gott mutet uns manchmal zu, dass wir warten müssen. Und keiner von uns wartet gern, wirklich niemand, oder? Niemand wartet gerne auf die Erfüllung unserer Gebete. Aber diese Wartezeiten, sie sind nicht einfach nur leere Zeiten, sondern die sind Zeiten, in denen Gott an uns arbeitet. Wenn wir wieder und wieder und wieder zu unserem Vater kommen und ihn bitten um das, was wir brauchen, verändert er dein Herz, verändert er mein Herz, sodass wir zu den Menschen werden, die wir sein müssen. Weil Gott hat einen größeren Schwerpunkt auf unserem Charakter als auf unserem Besitz, nenne ich es mal. Es ist ihm wichtiger, dass unser Herz stimmt, als dass unsere Umstände in unseren Augen zu 100% die sind, die wir gerne hätten. Diese Welt ist für uns ein Zwischenzustand. Wir sind noch nicht dort, wo wir hingehören, bei unserem Gott zu sein, für immer und ewig und ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Aber wir dürfen ihn in dieser Welt erleben. Und genau das ist Gebet. In diesem Leben bitten wir unseren Vater, dass er uns Dinge schenkt. Und immer wieder zeigt er sich auf übernatürliche Art und Weise. Mit einem neuen Job, mit einem Partner, mit einer Heilung, mit was auch immer, Befreiung, was du brauchst. Gott wirkt in diese Welt hinein. Aber er mutet uns auch zu, dass er in manchen Situationen Nein oder noch nicht sagt. Jesus drückt es in seinen Worten folgendermaßen aus, ab Vers 9. Bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Wer bittet, wird erhalten, wer sucht, findet, die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Die Aussage vom Gleichnis von Jesus ist nicht, der Vater im Himmel ist wie dein Nachbar, den du so lange nerven musst, bis er Ja sagt. Den musst du überzeugen, dass du das wirklich brauchst, worum du bittest, dann sagt er irgendwann Ja, damit du Ruhe gibst. Was ist die Aussage? Wenn schon dein Nachbar mitten in der Nacht hochgenervt von dir Ja sagt zu dem, was du brauchst in dem Moment, zu deiner Not Ja sagt, wie viel mehr wird dein Vater im Himmel, der dich über alles liebt und der ohne Ende Ressourcen hat, wie viel mehr wird er dir das geben, was du brauchst? Das ist die Aussage, die Jesus hier trifft. Und so dürfen wir zu unserem Vater kommen und ihn bitten. Und wir sollen auch, das ist ja seine Aufforderung hier, bittet, sucht, klopft an. Beten ist nicht passiv. Wir sind nicht passiv und sagen, was Gott will, wird schon passieren. Sondern was ist Gebet? Jesus sagt das im Vater unser, ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gebet ist der Weg, wie wir den Willen Gottes in diese Welt hinunterholen. Und wir wissen die Antwort Gottes ja nicht, bevor wir nicht gebetet haben. Wir können mit unserem Wunsch zu Gott kommen und Gott kann Ja sagen und es geschieht. Gott kann Nein sagen. Manchmal mit Erklärung, oft ohne. Und Gott, es kann sein, dass Gott noch nicht sagt und dass er dir zumutet, den Prozess zu gehen. Und genau das ist das, worum es geht, dass wir lernen, dran zu bleiben. Dass wir lernen, mit unseren Gebeten, mit unseren Wünschen zu unserem Vater im Himmel zu kommen. In diesem festen Vertrauen, in dieser festen Erwartung, dass er viel besser weiß, was wir brauchen, als wir es jemals wissen könnten. Und die Sache ist, wenn wir an Väter denken, ist ja eins wichtig. Väter haben eine Aufgabe auch ihren Kindern gegenüber oder generell Eltern. Wenn dein 5-jähriges Kind zu dir kommt und sich zum Geburtstag eine Motorsäge wünscht, wirst du sie ihm hoffentlich nicht schenken, als gutes Elternteil, der du bist. Du wirst sagen, pass auf, cooler Wunsch, was wir machen ist, wir warten noch ein paar Jahre, dann kriegst du die Motorsäge, ich gehe mit dir zusammen in den Wald und zeig dir, wie man Holz macht, okay? Das ist das, was gute Eltern machen würde, verantwortungsvoll mit ihren Kindern umzugehen. Gott ist ein Gott, der uns erzieht. Kein Wort, was wir gerne hören. Kein Wort, was ich gerne höre. Je länger du schon erwachsen bist und keinen Erziehungsberechtigten mehr über dir hast, umso größer ist vielleicht diese Herausforderung, dass da ein Gott ist, der dich erziehen möchte. Aber ich sag dir eins, gegenüber einem unendlichen und ewigen Gott, der ein Vater ist, werden wir immer Kinder bleiben und werden wir immer Erziehung brauchen. Weil er es immer besser weiß als wir. Und ein guter Vater hat ja gute Absichten mit dem Wegen, die er geht. Gott mutet mir, Gott mutet dir Prozesse zu. Manchmal sagt er noch nicht, weil ihm dein Herz wichtiger ist, weil du ihm wichtig bist. Ein Vater, der sein Kind nicht liebt, der könnte halt zu allem Ja sagen, der müsste nicht erziehen. Aber ein liebevoller Vater, der wird auch manchmal Nein sagen oder noch nicht sagen. Das, was Jesus uns ermutigt, ist einfach ein Grundvertrauen unserem Vater gegenüber zu haben und mit all unseren Emotionen zu ihm zu kommen. Für mich ist das Bitten, das Suchen, das Anklopfen. Da ist hier auch so eine Steigerung drin in der Intensität. Ich bitte jemanden, ich suche aktiv danach und irgendwann klopfe ich an, solange bis ich es bekomme. Was Jesus meint ist, mit meinem ganzen Herzen komme ich zu meinem Gott. Mit all meinen Emotionen, mit all meinem Frust, mit all dem, was mich nervt. Und ich bete nicht aus sicherer Distanz und ich leiere nicht die Dinge runter, die ich irgendwann mal auswendig gelernt habe. Sondern ich komme mit meinem Herzen zu meinem Vater und ich klopfe so lange an, bis ich eine Antwort bekomme. Entweder ist sie ja oder sie ist nein. Und wenn ich keine Antwort bekomme, dann klopfe ich so lange an. Und ich komme so lange zu ihm, bis ich eine definitive Antwort habe. Weil während ich warte, verändert er mein Herz. Während ich das noch nicht aushalte, formt er mich zu dem Menschen, der ich sein muss, der ich sein soll und der ich bin, schon in seinen Augen. Er bringt das in mir hervor. Das, was es von mir braucht, ist, das auszuhalten. Und dazu will ich uns einladen. Lasst uns Gemeinde, lasst uns Kirche sein, die wie ein Kind voller Erwartung zu ihrem Vater kommt, dass er alles hat und ihnen alles schenken kann. Und die aber auch aushalten, dass Gott es besser weiß manchmal und dass diese Welt nicht perfekt ist. Ich habe gehört, im ersten Gottesdienst auch nochmal konkret mitbekommen, im September habt ihr eure Fasten- und Gebetswoche. Ich will dich ermutigen, dass du dich dort einklingst. Gebet ist der Weg, wie wir Gottes Wille auf diese Erde holen. Wenn Kirche zusammenkommt, um zu beten, hat Gott ein ganz besonderes Versprechen dazu gegeben. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es gibt eine Kraft von gemeinsamem Gebet. Es gibt eine Kraft, die darin liegt, dass wir zusammen als Familie Gottes zu unserem Vater kommen und ihn bitten für Dinge. Da liegt eine geistliche Power drin. Deswegen kling dich dort mit ein, sei damit dabei. Wir kommen gerade aus zwei Gebetswochen bei uns in der Move Church. Und das ist eine Zeit, die ich immer liebe, weil sie gut tut, bei unserem Gott zu sein, aufzutanken und Dinge im Gebet vorzubereiten, die in den nächsten Monaten geschehen werden. Alright. Ja, nein, noch nicht. Eine ganz einfache Message, aber ich glaube eine, die wir alle in unserem Alltag kennen. Ich möchte diese Predigt beenden mit einem Angebot und dazu ganz kurz aus meinem Leben noch was erzählen. Ich durfte in einer christlichen Familie groß werden und ein großes Privileg, in der Umgebung zu sein, aufzuwachsen, in der ich von klein auf lernen durfte über Gott, über den christlichen Glauben. Nichtsdestotrotz war für mich eine Phase in meiner Jugend, als ich Teenie-Jugendlicher war, wo ich für mich selber eine Entscheidung an der Stelle treffen musste. Ich hatte viel bei anderen gesehen, viel von anderen gehört. Aber für mich kam irgendwann die Frage, was für eine Substanz hat dieser Glaube in meinem Leben? Weil ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst war, ich habe nicht das erlebt, was die anderen erzählt haben. Klar hatte ich auch schon irgendwie Dinge erlebt, wo ich dachte, das war wohl Gott. Aber es war so diese Phase, wo ich mich gefragt habe, Gott, bist du real und bist du real in meinem Leben? Ich kann nicht für jemand anders glauben. Du kannst nicht für jemand anders glauben. Unser Glaube ist etwas, was wir in der persönlichen Begegnung mit unserem Gott erleben und entdecken. Dass er sich uns zeigt. Und wenn du heute hier bist oder online mit dabei bist und du sagst, ich habe diese Connection mit Gott noch gar nicht, ich kenne ihn nicht so persönlich, wie du erzählst, dann kann heute der Tag sein, an dem du das änderst. Bei mir war es folgendermaßen. Ich habe mir dann Zeit genommen und habe gedacht, okay, ich muss mir nochmal meine Bibel vornehmen und mal gucken und sie lesen und habe versucht, jeden Tag mit Zeit zu nehmen, Bibel zu lesen und zu beten. Und das war über ein paar Wochen echt trocken und zäh, sage ich dir. Also es war nicht so, dass Gott am nächsten Tag sagte, na endlich suchst du mich, hier bin ich. Es war so ein paar Wochen lang, dass ich dachte, ich verstehe nicht, was ich lese. Und Gott, warum antwortest du mir nicht auf mein Gebet? Und irgendwie habe ich aber gedacht, ich will dranbleiben. Und im Rückblick würde ich sagen, es war für mich der entscheidende Schritt, heute hier zu stehen. Als ein paar Wochen ins Land gegangen waren, war ein Gottesdienst, in dem ich war, auf einem Jugendcamp. Und in dieser Lobpreiszeit, in der Zeit, in der wir Gott die Lieder zugesungen haben, passierte Folgendes. Auf einmal spürte ich, wie in mein Herz eine Liebe kam, die ich noch nicht gekannt hatte. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war, als ob mein Innerstes explodieren würde. Und es war so viel Liebe da, dass ich... Und ich merkte, sie kam nicht von mir. Und es war so, als ob einiges, was über die Jahre hart geworden war, in mir auf einmal weich wurde. Und ich habe geweint und geweint und geweint. Und ich habe gespürt, dass Gott da ist. Ich habe gespürt, dass er echt ist. Ich habe gespürt, dass seine Liebe da ist. Und ab dem Moment hat sich etwas für mich verändert. Es hat ein Prozess begonnen, der bis heute andauert. Das ist meine Beziehung zu ihm. Es war nicht die Beziehung meiner Eltern zu ihm. Es war nicht die Beziehung meiner Freunde oder von meinem Jugendpastor. Es war meine. Und das ist eine Einladung, die Gott jedem einzelnen Menschen ausspricht. Wenn du mit am Start bist gerade und du sagst, ich habe noch keine Verbindung zu Gott, dann lädt er dich ein, nach Hause zu kommen in seine Familie. Gott ist ein Vater und er möchte auch, dass du Teil seiner Familie wirst. Er möchte, dass du nach Hause kommst zu ihm. Er hat dich schon immer gekannt. Er hat dich schon immer geliebt. Und auch da, wo Menschen das nicht gesehen haben, da, wo Menschen Dinge getan haben, die nicht richtig waren, er hat es gesehen. Er war mit dir dort. Er hat mit dir geweint. Und glaub mir, er hat eine Bestimmung für dein Leben, die so viel größer und so viel besser ist als all das, was du bis jetzt erlebt hast. Und diesen Weg mit ihm zu leben, kannst du ganz einfach beginnen durch ein Gebet. Gebet ist Sprechen mit unserem Gott. Und es ist ein Gebet, was ich gleich vorformulieren möchte und wir werden das alle zusammen nachsprechen, einfach um die zu unterstützen, die das Gebet beten. Und es ist ein Gebet, was folgendermaßen lautet: Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich möchte ab heute mit dir leben. Und ich bitte, dass wir alle unsere Augen noch einmal schließen jetzt am Ende der Predigt, auch im Foyer, im Overflow, auch wenn du zu Hause bist, schließ mal deine Augen oder wo du gerade online mit dabei bist. Ein Moment zwischen dir und Gott. Und die Entscheidung, die du jetzt triffst, du triffst sie nicht für mich. Dein Gott, er ist da, er liebt dich und er freut sich darauf, dass du zu ihm nach Hause kommst. Und ich werde dich gleich bitten, dass du deine Hand kurz hebst, damit ich zumindest hier im Saal sehen kann, wer hier ist, für den ich beten kann. Aber auch ihr im Foyer und online, hebt einfach mal eure Hand dann als Zeichen vor Gott, zu sagen, ja Gott, ich möchte das. Gott, ich möchte ab heute mit dir leben. Das ist so die Frage. Wer ist da, auch online mit dabei, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann hebt eure Hand hoch. Dankeschön, Dankeschön. Noch jemand da? Dankeschön. Super, ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen, auch die jetzt im Overflow sind oder zu Hause. Lass mich dieses Gebet vorbeten. Wie gesagt, wir sprechen das alle nach, okay? Wir supporten sie. Das ist die großartigste Entscheidung, die ihr in eurem Leben treffen könnt. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du für mich in die Welt gekommen bist und für mich gestorben bist. Es tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich falsche Dinge getan habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte komm du heute in mein Leben. Und sei du mein Gott und mein Vater und mein Freund. Und alle sagen Amen, Amen. Hey, das ist die großartigste Entscheidung. Das kann ich dir aus meinem Leben sagen. Es ist so gut, mit diesem Gott zu leben. Wo auch immer du mit dabei bist, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Lass uns mal zusammen aufstehen, den nochmal applaudieren für diese Entscheidung, die sie getroffen haben. Und dann gehen wir in den Song.